チューレンジャー、チューレンジャー、いつも君のそばに、キョロセンター、チューレンジャー。ジェネカリー。
Was war das denn für ein merkwürdiger Intro-Song?
Nun, das wird sich bald aufklären.
Stellt euch Folgendes vor. Eine Gruppe von Schulkindern, die alle total gute Freunde sind, macht in bunten Spandex-Anzügen und merkwürdigen Motorradhelmen Gymnastik- und Karate-Moves zu coolen Hip-Hop-Sounds und schreddernden Gitarren-Riffs. Und dann stellt euch vor, es herrscht intergalaktischer magischer Krieg und riesige Monster zerstören die Städte der Erde mit abgespaceden Superwaffen und nur Dinosaurier-Roboter, die sich in fast jeder Folge Transformer-mäßig zusammenschließen zu einem noch größeren Megakampfroboter können sie aufhalten. Das sind die Mighty Morphin Power Rangers. Go-Go Power Rangers! Eine Live-Action-Superhelden-Serie und eine unfassbar bunte, blitzende, donnernde Diarrhoe an allen Dingen, die Kinder in Ekstase versetzen, alles in einem Pott. Mit einem fantastischen Banger an Intro-Lied. Ich lieb's einfach und ich muss jedes Mal inbrünstig mitsingen, was nicht schwer ist, denn der Text ist einfach nur Go-Go Power Rangers! Und wenn das Intro-Lied schon geil ist, ist der Rest der Handlung scheißegal. Und allein die Entstehung dieses Anfangsliedes ist eine Geschichte voller Gaunerei und Ausnutzung, die ich natürlich zusammen mit vielen anderen Funfacts und obsessiver Fanliebe lang und breit erzählen muss. Aber fangen wir am Anfang an. Erstmals erschienen sind die Power Rangers im Jahre 1993 auf dem amerikanischen Sender Fox Kids und in Deutschland kam das Ganze dann 1994 auf RTL. Es gibt mittlerweile super viele Power Rangers Serien bzw. Staffeln. Das gesamte Power Rangers Universum hat fast 1000 Episoden in 30 Staffeln. Es gibt einmal die Mighty Morphin Power Rangers, die ich geguckt habe. Danach gab's Power Rangers Zeo, Power Rangers Turbo, Power Rangers in Space, Power Rangers Lost Galaxy, Power Rangers Lightspeed Rescue, Time Force, Wild Force, Ninja Storm, Dino Thunder, Space Patrol Delta, Mystic Force, Operation Overdrive, Jungle Fury, RPM, Samurai, Super Samurai, Mega Force, Super Mega Force, Dino Charge, Dino Super Charge, Ninja Steel, Super Ninja Steel, Beast Morphers, Dino Fury, Cosmic Fury und ein paar Filme. Und mein erster Gedanke, als ich das alles gelesen habe, war, wow, ist das viel. Wow, ist das ein Riesenuniversum, das da wie ein wundervolles, verzweigtes Tentakelmonster emporgewachsen ist aus dieser kleinen Kinderserie, die ich damals samstags als Kind vor der Glotze sitzend geguckt habe. Und mein zweiter Gedanke war, was? Zum Arsch! Wie kann es sein, dass dieselbe Scheiße immer und immer wieder neu aufgebrüht wird? Die Antwort ist ganz simpel. Es ist selbstverständlich. Geld! Kohle! Cash Money! Millionen wurden damit verdient! In jeder neuen Instanz der Serie sehen die Ranger anders aus. Da verändert sich der Poweranzug und die Kampfroboter. Und für alles gab's immer wieder neues Spielzeug, was schon damals viel zu teuer war und was heute noch zu tausenden Dollar auf eBay versteigert wird. Sodass du es nicht mal als Gag für deinen bescheuerten Podcast kaufen kannst. Aber mit Mighty Morphin Power Rangers hat alles angefangen. Und die erste Staffel fand ich damals so cool. Aber ab der zweiten wird's merkwürdig. Selbst als Kind habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Denn hinter diesem farbenfrohen Action-Durchfall verbargen sich Nahtoderfahrungen am Set, beschissene Verträge, Recycling und verschwindende Darsteller. Einer der Hauptdarsteller ist bei der Mittagspause nach dem Dreh einfach abgehauen und nicht wiedergekommen. Dabei fing alles so harmlos an. Die Mighty Morphin Power Rangers sind eine Gruppe Kinder, bestehend aus Jason. Das ist der starke rote Ranger, ist der starke Anführer, weil er stark ist und er kann Karate und er stark. Dann gibt's Billy, das ist der blaue und schlaue Ranger. Er ist so der Nerd und macht den ganzen Technikkram. Ihre Freundin ist Kimberly. Sie ist der pinke Ranger. Sie kann gut Gymnastik, ist sehr flink und wendig und ist sehr einfühlsam. Und ihr pinker Poweranzug hat als einziges aus der Gruppe ein kleines pinkes Kleidchen. Man denkt vielleicht, weil sie ein Mädchen ist. Dann gibt's aber noch Trini. Sie ist der gelbe Ranger und sie ist die coole, intelligente Kämpferin. Und ihr Poweranzug hat kein Kleidchen, obwohl sie ein Mädchen ist. Und das hat einen Grund. Dazu später mehr. Und dann gibt's noch Zacky, den schwarzen Ranger. Und er ist so der coole Dude der Gruppe und kann voll gut tanzen. Aber sein Name war dem deutschen Synchronstudio anscheinend zu abwegig. Ja, Jason, Billy, Kimberly, alles kein Problem. Aber Zacky, das ist doch kein Name. So heißt doch kein Kind. Ich ändere das jetzt. Ich als Übersetzer. Und so wurde aus Zacky Zachi. Jawohl, das klingt deutsch. Und dazu gesellt sich dann später noch Tommy. Oh, wer kann nur der mysteriöse grüne Ranger sein? Ist es dieser neue Junge, der immer grün trägt? Und er ist erst irgendwie böse, aber dann wieder gut. Und dann verliert er seine Kräfte und dann kriegt er sie wieder. Und dann ist er der weiße Ranger und seine Persönlichkeit ist... Hab ich vergessen. Er wird einfach zum neuen Anführer der Power Rangers, weil er mysteriös und neu und schön ist. Und das sage ich nicht nur so. Der Junge ist, bevor er mit Schauspieler
Schule angefangen hat, Model gewesen. Und Klein Kadi hatte einen sehr starken Crush auf ihn.
Im deutschen Intro heißt es, sie sind alle aufrichtige, tapfere Kinder und sie werden zusammengerufen von Zordon, einem mächtigen Wesen aus einer anderen Dimension, das allerdings nur mit dieser Welt kommunizieren kann, durch eine futuristische Kommandozentrale
mit einer blauen Energiestrahlröhre, auf dem Zordons Gesicht übergroß dargestellt ist.
Und diese Kommandozentrale befindet sich in einem völlig verrückten Gebäude. Es ist zylindrisch und hat so einen abgeschrägten, mysteriösen Turm. Und an der Seite gehen so, ich sag mal, Flügelmauern ab und winden sich ums Gebäude rum. Das Ganze ist brutalistisch aus Beton und hat keine sichtbaren Fenster und nur so wirre Muster drauf, als hätte ein außerirdischer Wurm daran rumgebissen. Wow, was für ein abgespacedes Design, dessen Geometrie der menschliche Verstand nicht erfassen kann.
Fun Fact.
Drehort für die Außenaufnahmen der Kommandozentrale war das House of Book, was Teil ist vom Brandeisbaden-Institut. Das ist ein jüdisches Kulturzentrum. Und es ist eine Veranstaltungshalle und der mysteriöse Turm fungiert als Dachfenster und lässt hübsch Licht von oben rein. Aber weil es so alienmäßig aussieht, wurde es gerne als Drehort für abstrakte oder Sci-Fi angehauchte Film- und Fernsehproduktionen benutzt. Unter anderem auch Star Trek Next Generation. In einer meiner Lieblingsfolgen Angriff der Borg, Teil 1 und 2. Ich mag die Folge, weil mein Lieblingscharakter Data da Zentralfigur ist. Und dann kommt auch noch sein böser Zwillingsbruder Lore, in den ich als Kind auch beunruhigend stark verliebt war. Und in genau diesem Gebäude versteckt sich Lore mit den abtrünnigen Borg. Und ich liebe sowas. Obwohl ich beide Serien als Kind geguckt habe, habe ich das nie vorher bemerkt. Und ich liebe es, wenn ich so Verknüpfungen ziehen kann und diese kleinen Details ineinander übergreifen. Wobei es auch nicht verwunderlich ist, dieses House of Book ist in der Nähe, wo die beiden Serien gedreht wurden. Ist so eine Stunde Autofahrt von Los Angeles entfernt, da kann man mal eben rüberfahren und Außenaufnahmen machen. Der mächtige Zordon, der ausschließlich in dieser Kommandozentrale als verzerrtes blaues Gesicht auf einer Röhre erscheint, kann leider nicht mit dieser unserer Welt interagieren, um sie zu schützen. Dafür braucht er Hilfe. Er sucht die bestgeeignetsten, aufrichtigsten, tapfersten Menschenkinder aus einem riesigen Fundus an Talent des gesamten Planeten Erde raus und wählt komischerweise 5 amerikanische Highschool-Kids, die so ein bisschen gut in Kampfsport und Gymnastik sind. Billy, Trini, Jason, Kimberly und Sachi. Das sind die Besten der besten Besten, die die Menschheit zu bieten hat. Und sie müssen die Erde schützen vor Rita Repulsa, einer bösen Hexe, die als Tittendekoration fette Bohrerkegel hat. Sie wurde von Zordon 10.000 Jahre lang in einer Mülltonne auf dem Mond eingesperrt. Nein, wirklich, das ist die Story. Und jetzt will sie Rache an der Menschheit nehmen und aus irgendeinem Grund speziell die Power Rangers zerstören. Ab der zweiten Staffel kommt dann auch noch Lord Zedd dazu, ein noch gefährlicherer und verdammt sexy Bösewicht, der einfach nur ein Haufen schleimiger Muskeln ist, der von einem Metall-Exoskelett zusammengehalten wird. Und es werden von ihnen immer irgendwelche weirden Monster geschaffen, die den ganzen Planeten Erde zerstören sollen. Um das zu verhindern, gibt Zordon den Kindern ihre Power Morpher. Mit denen können sie sich verwandeln in die Mighty Morphin Power Rangers. Der volle Titel der Serie. Die mächtige metamorphosierende Krafteinsatztruppe. Ich weiß auch nicht, es gibt irgendwie keine cool klingende Übersetzung für Ranger. Apropos cool klingend. Fun Fact. In Malaysia wurde die Serie aufgrund des Titels zensiert, weil das Morphin, was ja als Abkürzung für Metamorphing steht, zu sehr nach Morphin klang. Ja, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn kleine Kinder das gucken und denken,
hä? Morphin? Das gehört zu den Opiaten, was in der Medizin zur Linderung von absolut starken chronischen Schmerzen angewendet wird. Oh nein, die Power Rangers leiden anscheinend furchtbare Qualen. Cool, das will ich auch. Mom, kauf mir Morphin.
Aber klar, mein Schatz.
Und so ist das Wort Morphin im Titel der Zensur zum Opfer gefallen. Nicht, weil in der Serie irgendwie Drogenkonsum vorkommt, sondern weil das Wort ein wenig so klingt wie eine Droge. Und wir können Kinder doch nicht von der Existenz von Worten, die sich ähnlich anhören wie Schmerzmittel, wissen lassen. Soweit kommt das noch. Gut, dass ich das zensiert habe. Ich als malaysischer Jugendschutzbeauftragter. Tja, und wenn die Kinder dann in ihre Morphium, Opium, Drogen, Heroin, Primärfarben, Spandex-Anzüge gemorpht sind, um damit noch besser als vorher zu kämpfen, können sie dazu noch die Kraft ihrer Vorfahren herbeirufen. Nicht menschliche Vorfahren, sondern noch ältere Geschöpfe der Erde. Dinosaurier! Genau genommen Dinosaurier-Kampfmaschinen, sogenannte Dinosaurs. Die können sie herbeirufen, sich reinsetzen und dann steuern, wenn sie Hilfe brauchen, aber es sind eigentlich auch eigenständige Wesen. Der rote Ranger ruft den Tyrannosaurus. Der blaue ruft den Triceratops. Aber er spricht es immer Triceratops aus, was mich als Kind wahnsinnig gemacht hat. Der pinke Ranger ruft einen nicht näher genannten Flugsaurus. Auf Englisch nennt sie es Pterodactyl. Aber eigentlich streng genommen ist ein Pterodactyl kein Dinosaurier. Es ist ein Saurier, ein fliegendes Reptil, aber kein Dinosaurier. Sie hatten aber gemeinsame Vorfahren.
Hey, Gehirn, hey, hey, ist egal.
Aber es ist kein Dinosaurier.
Das wissen doch sowieso nur Nerdinauten, die Schlaumeier-Rollo
wirklich studiert haben. Es giltet noch als Dinosaurier.
Ja, aber ich will das erklären. Ich muss es erklären.
Nein, 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 das musst du nicht. Lass gut sein. Mach einfach weiter.
Der schwarze Ranger ruft ein Mammut und der gelbe Ranger ein Säbelzahntiger.
Das sind beides keine Dinosaurier. Das sind Säugetiere aus der Steinzeit. Die haben noch zu unserer Zeit gelebt.
Ach ja, und dann gibt's auch noch den grünen Ranger Tommy. Und der ruft einen Drachen.
Ganz klassischer Dinosaurier, das lasse ich gelten. So weit, so hirnrissig. Die Folgen sind immer so 20 Minuten lang und es passiert irgendwie immer das Gleiche. Die Kinder, die komischerweise auch immer privat genau in den Farben gekleidet sind, die später ihre Poweranzüge haben, aber niemand weiß, dass sie es sind, haben irgendein American Teenage Geplänkel und Geplappel. Sie leben in der fiktiven Stadt Angel Grove und man nimmt vielleicht an, dadurch, dass sie Highschool-Schüler sind, dass der Haupthandlungsort eine Schule sein muss, mit Unterricht und so.
Aber nein, der Ort, wo die Power Rangers am meisten abhängen und die meiste Handlung passiert, ist ein Fitnessstudio mit Saftbar. Und da gibt's nicht nur Proteindrinks, sondern auch Eis, jede Menge Kuchen, Milkshakes mit dick Sahne drauf und Popcorn. Was der gutmütige, aber recht übergewichtige Barbesitzer Ernie in sich reinmümmelt, während die Kinder trainieren. Fun Fact! Der Schauspieler von dem in der blauen Röhre gefangenen mächtigen Zordon, David Fielding, meinte in dem Interview auch, dass es ursprünglich gedacht war, dass er nicht nur mit einem verzerrten Gesicht als irgendein blauer Energiestrahl in der Show vorkommt, sondern er als Schauspieler, als ganzer Mensch mit seinem ganzen Körper, sollte auch eine Rolle haben. Und zwar als dieser Ernie, der Fitnessstudio- und Barbesitzer. Sodass er dann auch in Casual-Mensch-Form ein Mentor für die Kinder sein kann und ein bisschen auf sie aufpasst, auch außerhalb ihrer Power Ranger-Abenteuer. Die Idee wurde allerdings gestrichen, er ist weiterhin nur als verzerrtes Gesicht zu sehen und stattdessen ging die Rolle von Ernie an den übergewichtigen Schauspieler Richard Janelle, weil die Produzenten darauf beharrt haben, dass die Vorstellung, dass ein fetter Mann ein Fitnessstudio betreibt, unglaublich lustig wäre. Dazu meinte der David dann aber auch, für die Rolle von Zordon hatte er exakt einen Drehtag. Er ist ins Greenscreen-Studio gegangen, musste ein paar verschiedene Gesichtsausdrücke machen, hat ein bisschen was aufgesagt und das war's. Dieses Bildmaterial von ihm haben sie dann über alle Folgen hinweg wieder und wieder und wieder verwendet. Er musste nur ab und zu vielleicht ein bisschen neues Audio aufnehmen, was sie dann drüber gespielt haben. Das war für die sehr kosteneffektiv. Aber für ihn als Schauspieler total scheiße. Der Paycheck war nicht so toll. Ist das nicht ein funny Fun Fact? Das ist irgendwie ein wiederkehrendes Problem beim Thema Power Rangers, dass die Schauspieler finanziell richtig schlecht dabei weggekommen sind. Und zwar so schlecht, dass das letzten Endes sogar in einer Folge der zweiten Staffel ganz besonders bemerkbar wurde, die ich gleich näher beleuchten möchte. Aber so gut wie in jeder Folge läuft die Story ähnlich ab. Die böse Hexe Rita oder Lord Zedd erschaffen Monster und schicken sie auf die Erde. Das sind dann meistens irgendwelche Typen in grauen Spandex an Zügen, die sollen quasi unfertige Tonfiguren darstellen. Gegen die kämpfen die Ranger dann in einer nahegelegenen kalifornischen Steppenlandschaft oder im Park in ihren normalen Zivilklamotten. Dann gewinnen sie. Dann wird ein gefährlicheres, noch ein bisschen besser geknetetes Monster auf die Erde geschickt. Um das zu besiegen, müssen die Kids in ihre Poweranzüge morphen. Dann befinden sie sich plötzlich an einem völlig anderen Ort, der so ein bisschen aussieht wie ein öffentlicher Park oder Industriegebiet in der Nähe von Tokio. Dann gewinnen sie. Die böse Hexe Rita schmeißt dann ihren Space-Zauberstab auf die Erde und verwandelt das Monster damit in einen Giganten. Dann rufen die Kids die Power der Dinosaurs herbei. Daraufhin folgt jedes Mal eine Sequenz, wo die dinosaurierförmigen Roboter aufwachen und aus der Erde ausbrechen und angaloppiert kommen. Und das ist jede Folge das gleiche Bildmaterial. Es wird immer wieder recycelt, aber damit haben sie natürlich wunderbar eine Minute Sendezeit gefüllt. Dann hüpfen die Power Rangers rein, kämpfen einzeln als Dino-Roboter, aber gewinnen nicht. Spannung. Sie müssen sich zusammenschließen zu einem Panzer. Recyceltes Bildmaterial von sich zusammensetzenden Robotern. Dann gewinnen sie wieder nicht. Noch mehr Spannung. Die Panzerformation benutzen sie irgendwie nie, es ist nur ein Zwischenschritt, denn dann transformieren sie sich zu Megazord, was ein riesen menschenähnlicher Kampfroboter ist, beziehungsweise offensichtlich ein Mensch in Roboterkostüm, der dann durch eine gebastelte Landschaft aus Pappmaché stampft. Oder so bemalte Kartons, die aus irgendeinem Grund so aussehen wie die Stadt Tokio. Und mit diesem Megazord kloppen sie sich dann mit dem Monster. Dann klappt das nicht, aber dann benutzen sie die Kraft der Freundschaft und irgendeine Superwaffe wie ein Schwert und dann besiegen sie das Monster. Das ist so ziemlich die Handlung jeder Folge. Aber sowas kann man natürlich wunderbar als Spielzeug vermarkten. Es ist halb Dinosaurier, halb Panzer, halb Kampfroboter. Das sind zu viele Hälften. Es ist zu 150% geil. Mom, kauf mir das.
Aber klar, mein Schatz.
Selbstverständlich wurde die Serie kritisiert wegen ihrer gewalttätigen Inhalte. Es gab in Deutschland eine Verfassungsbeschwerde mit öffentlichen Diskussionen über Jugendschutz. Und ich erinnere mich noch, dass so bei Verkleidungsfeiern an Fasching oder so in meiner Schule es verboten war, sich als Ninja Turtle oder Power Ranger zu verkleiden. Denn in diesen Serien wird der Kampf als einzige Konfliktlösung dargestellt. Das ist gewaltverherrlichend und schlecht für Kinder.
Was dazu geführt hat, dass ich dachte, ich wäre das coolste Grundschulkind der Welt, weil ich solche Serien gucke. Tja, ich bin einfach bad. I'm a bad girl. Ich gucke Power Rangers. Ja, die Power Rangers kloppen sich mit Monstern und ja, sie haben Kampfmaschinen und Waffen, aber das machen sie ja nicht zum Spaß. Es geht immer um das Verteidigen ihrer Freunde. Sie setzen sehr viel Wert auf Zusammenhalt. Sie machen in ihrer Saftbar wohltätige Veranstaltungen und Spendenaktionen und versuchen immer zu helfen. Und was ich sehr pädagogisch wertvoll finde, bei den Kämpfen gegen die Monster stellen sie sich auch ihren eigenen Ängsten. Trini hat zum Beispiel Höhenangst, aber als ihre Freunde in Gefahr sind, klettert sie auf einen hohen Berg, um sie zu beschützen. Billy hat panische Angst vor Fischen, aber als ein Wassermonster seine Freunde bedroht, überwindet er seine Furcht. Es geht nicht um den Kampf an sich, sondern um die Transformation zu einer Einheit. Alleine schaffe ich das nicht, aber wir sind Freunde und wir halten zusammen. Es ist nicht die Gewalt, die zur Konfliktlösung führt, sondern das Miteinander. Das Miteinander als gigantische Kampfmaschine aus Dinosaurierteilen, die Energiestrahlen schießt und ein Schwert hat. Ich weiß nicht genau, wo ich mit meiner Argumentation hin wollte, aber als Kind habe ich nicht gedacht, wow, ich will jetzt jemanden auf die Fresse geben, sondern wow, ich wünschte, ich hätte auch solche Freunde. Und ein Dinosaur. Und eine Saftbar. Und Tommy. Und man kann natürlich dieses dumme, recycelte Bildmaterial der Transformation schlecht reden, aber ständige Wiederholung ist gerade für Kinder was total Tolles. Yay, da sind die Power Rangers. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gleich die Dinosaurs rufen, dann werden sie zum Panzer und dann zum Megazord. Oh mein Gott, es ist passiert. Ich habe diese Situation vorausgesehen und dadurch, dass ich weiß, was als nächstes passiert, ist mein Stress reduziert. Und ich habe ein Gefühl des Erfolgs. Diese Serie, in der sich Leute konstant kloppen, ist mein Safe Space, weil es mir irgendwie das Gefühl von Sicherheit gibt zu wissen, wie das Gekloppe jedes Mal abläuft. Und apropos ständige Wiederholung und Recycling von Bildmaterial, oh boy, ich muss nochmal das merkwürdige Lied singen. Kyoto Sentai Jurenja. Okay, reicht. Mir ist schon als Kind aufgefallen, bei manchen Kämpfen der Power Rangers sieht das Bild so komisch aus. Irgendwie krisseliger und dreckiger. Eben haben sie sich noch im Park gekloppt, jetzt haben sie sich verwandelt und sind in der Stadt. Wie sind die da hingekommen? Wieso sind die an einem völlig anderen Ort? Fun Fact. Es liegt daran, dass es altes Bildmaterial ist. Gedreht auf völlig anderen Kameras, auf anderen Filmbändern, in einem anderen Land, zu einer anderen Zeit. Das immer wieder benutzte Bildmaterial von der bösen Hexe, von den Robotertransformationen, von den Kämpfen gegen Monster, stammt aus der japanischen Serie Super Sentai, genau genommen der 16. Auskopplung davon, namens Kyoto Sentai Jurenja. Jurenja, Jurenja. Zu Deutsch, die Dinosaurier-Einsatztruppe. Und diese Super Sentai-Serie hatte ein gewisser Haim Saban schon früher mal beim Besuch in Japan geguckt. Er ist ein israelisch-amerikanischer Unternehmer, dessen Leben und Schaffen so wild ist, dass man das in einer Podcast-Folge nicht unterbringen kann. Es ist eine recht umstrittene Person. Ihm gehörte die Fernsehproduktion Saban International und er hat sich beim Anblick des Super Sentai-Franchises gedacht, wow, ist das dumm. So eine Live-Action-Fernsehserie mit einer Truppe von kostümierten Superhelden, die sich verwandeln können und es gibt super viele praktische Effekte und abgefahrene Kostüme mit Riesenmonstern und Mecha-Robotern. Wow, ist das dumm. Das ist so dumm, dass es wieder geil ist. Es ist perfekt für Kinder. Das muss ich auf dem amerikanischen Markt rausbringen. Das Problem war, die Kampfszenen waren zwar geil, aber der restliche Kram, so die Story dazwischen, über Prinzen und Ritter von alten Dinosaurierstämmen und eine Hexe, deren Sohn vor Millionen von Jahren von Dinosauriern getötet wurde und deshalb will sie es allen Dinosauriern und deren Nachkommen heimzahlen. Irgendeine Rachegeschichte über mythische Wächtertiere und ehrenvolle Vorfahren. Ja, nee, lass mal, das ist zu japanisch. Damit können sich amerikanische Kids nicht identifizieren. Ich ändere das jetzt. Ich, als Saban International. Man konnte, weil diese Superhelden alle maskiert waren mit so merkwürdigen Dino-Space-Morph-Motorradhelmen, ein bisschen tricksen. Man hat das Gesicht ja nicht gesehen, also hat man die Kampfsequenzen vom japanischen Original so übernommen und ein ganz anderes Audio drüber gespielt. Und die Nicht-Action-Parts hat man dann einfach mit Schauspielern neu verfilmt und eine völlig neue Geschichte erzählt. Das sind jetzt ganz normale amerikanische Kids, die zur Schule gehen. Die kämpfen jetzt mit Dinosaurier-Robotern, weil ein überdimensionales Wesen namens Zordon ihnen das sagt. Und die machen das dann, ohne das zu hinterfragen. Und die böse Hexe übernehmen wir auch so. Die hat aber keine tiefgehende Hintergrundstory, warum sie jetzt kämpft. Sie ist einfach böse. Und sie bleibt auch böse. Und ich find's so witzig, dass einfach so random die 16. Serie aus irgendeinem japanischen Superhelden-Franchise zur ersten Staffel von Power Rangers geworden ist. Die Story aber komplett umgeschrieben und verzerrt wurde. Fun Fact. Ich find's noch witziger, dass die amerikanische Power Rangers-Serie dann so ein Erfolg wurde, dass sie dann wiederum in Japan lief und die Schauspielerin der bösen Hexe Rita sich selbst synchronisieren musste, aber in dieser Version dann was völlig anderes sagt, als was sie Jahre vorher gefilmt hat. Gar nicht witzig ist,
dass, obwohl die Serie so ein Erfolg war, an allen Ecken gespart wurde. Und das sehr zum Leid aller Beteiligten. Und das fängt schon beim Anfangslied an.
Go-Go Power Rangers! Baby, Go-Go Power Rangers! Mighty Morphin Power Rangers!
Allein die Tatsache, dass ihr ertragen müsst, dass ich hier die ganze Zeit singe, zeigt, wenn ein Serientheme gut ist, ist das die halbe Miete. Literally. Es kommt am Anfang der Folge und am Ende und jedes Mal kriegt der Komponist Kohle und kann damit seine Miete bezahlen. Wenn er einen guten Urheberrechtsvertrag hat. Dazu muss man sagen, dass in den 90ern mehrere Komponisten damit gedroht haben, eine Klage gegen einen gewissen Haim Saban einzureichen, mit der Behauptung, er habe sie als Ghostwriter engagiert, aber dann für die erstellten coolen Kinderserien-Anfangslieder die Tantiemen und Lorbeeren eingeheimst und es so dargestellt, als hätte er das alles gemacht. Das wurde in einem Artikel von The Hollywood Reporter berichtet. Es gab keine Klage. Es wurde sich außergerichtlich geeinigt, aber viele Komponisten wurden dafür interviewt, unter anderem auch Ron Wasserman. Er ist zumindest in den ersten Power Rangers-Folgen im Abspann genannt als Music Engineer. Also jemand, der nochmal Aufnahmen überprüft und eher so technische Betreuung macht. Aber er ist der Originalkomponist des geilen Intro-Songs. Go, go, Power Rangers! Das ist seine Stimme in dem Song. Und die Entstehung des Liedes ist so bescheuert, er hat quasi einen Anruf gekriegt. Hey Ron, sag mal, du machst doch Musik? Wir haben da so eine neue Serie, Mighty Morphin Power Rangers. Morphin, nicht Morphin, okay? Kannst du einen Intro-Song dafür machen?
Ja, okay, bis wann denn?
Heute Abend.
Das ist in 3 Stunden.
Alles klar, danke, dass du mitmachst.
Aber wie soll
ich
denn?
Achso, wir haben hier mit dem einen Song, Inspector Gadget, go, Gadget, go, voll Glück gehabt, den ich mir selber ausgedacht habe mit meinem eigenen Gehirn. Habe ich mir so selber, die Melodie habe ich so ausgedacht mit meinen Gedanken.
Aha, merkwürdig, dass du das so formulierst.
Ja, Kinder lieben so einen Scheiß, also machen den Power Rangers Song auch go, go, irgendwas rein. Ja, tschüss. Und mit dieser Info, go, go, irgendwas und ganz wenig Zeit hat der Ron dann was zusammengebastelt. Er hat mit dem Synthesizer so Gitarrengeschredder eingespielt, also auf dem Keyboard eingetippert. Es war viel zu schnell, um es richtig auf einer Gitarre zu spielen. Dazu wuchtige, treibende Schlagzeugdrums. Und dann hat er einfach drüber gebrüllt. Go, go, Power Rangers! Das war der Text. Und das hat er dann innerhalb von 3 Stunden irgendwie zusammengefuscht. Mit dem Gedanken, ja, das ist jetzt natürlich noch nicht der ganze Song, ne? Also da muss man nochmal professionell drüber gucken. Das nochmal neu aufnehmen, vielleicht mit einem richtigen Sänger, ne? Also das ist jetzt nur die Demo-Version. Und die meinten dann, ja geil, nehmen wir so. Unterschreibst du kurz den Urheberrechtsvertrag? Alles klar, du hast 3 Stunden dran gearbeitet. Dann kriegst du auch für 3 Stunden Lohn. Nicht alles auf einmal ausgeben. Touching! Go-Go Power Rangers, ikonischer, geiler Intro-Song, ist einfach nur eine Demo-Version, für die der Komponisten feuchten Furz bezahlt wurde. So, Musikrechte einheimsen war schon mal profitabel für Saban. Da geht noch was. Fernsehproduktion. Japanische Serien einkaufen und amerikanisieren. Es sollte eine Pilotfolge gedreht werden für die Power Rangers. Selbstverständlich wurden alle Rollen besetzt mit ganz jungen, eifrigen Schauspielern, die nicht wussten, wie man vernünftige Verträge aushandelt oder nach sicheren Arbeitsbedingungen fragt und die einfach nur froh waren, Stundenlohn zu bekommen. Fun Fact: Austin St. John, der rote Ranger, ja, der starke Anführer, war noch minderjährig, als er die Rolle gekriegt hat. Er hat die Highschool abgebrochen, um einen fiktiven Highschool-Schüler zu spielen. Und er wurde quasi genötigt, den Vertrag zu unterschreiben, ohne Beisein seiner Eltern. Mit der Drohung, ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann kriegt das einer von den 300 anderen Bewerbern da draußen. Aber wir warten noch, bis du 18 bist, bevor wir den Vertrag gültig machen, ne? Allen Schauspielern wurde konstant Angst gemacht und das Gefühl gegeben, du bist ersetzbar. Jederzeit. Ha! Vielleicht ist das hier ein guter Zeitpunkt zu erwähnen, dass ihr diese Podcast-Folgen auf YouTube kostenlos runterladen könnt, weil ich Teil von Funk bin und die das als öffentlich-rechtliches Angebot möglich machen. Ich bin da jetzt seit fast 10 Jahren. Mir wurde nie das Gefühl gegeben, ich bin ersetzbar. Eher das Gegenteil. Wenn ihr die Podcast-Anfänge von damals mitbekommen habt, erinnert ihr euch vielleicht noch, Funk hat mir da sehr unter die Arme gegriffen und macht das bis heute. Mich würde es heute so nicht geben ohne die. Deswegen kann ich ja stundenlang über merkwürdige Serien und Film-Funfacts labern. Also bei der Musikproduktion von den Power Rangers hat man Geld gespart. Bei den Schauspielern hat man ein bisschen Druck gemacht und noch mehr gespart. Das Bildmaterial von der ganzen Megazord-Action haben sie von der japanischen Zyuranger-Serie schön recycelt. Da mussten sie dann nur ein bisschen cool synchronisieren und Kampfschreie selber machen. Ha, ja, na warte, Zeit zum Verwandeln. Los geht's, Power Rangers. Und die grauen Bösewichte in Spandex-Anzügen zu synchronisieren, muss wahnsinnig Spaß gemacht haben. Deren Kampfgeräusche sind nämlich einfach nur die ganze Zeit. Auch auf Deutsch. Ich wäre gerne im Synchronstudio dabei gewesen. Und das, was letzten Endes neu gedreht wurde, sind diese Highschool-Momente und coole Karate-Gymnastik-Moves, die dann quasi als Übergang fungieren zu den großen Roboterkämpfen. Dafür wurden dann die Power Rangers-Kostüme und die Monster-Kostüme von Toei, der japanischen Produktionsfirma der Super Sentai-Franchises, eingekauft. Fun Fact: In der Gruppe der originalen Zyuranger gibt es nur einen weiblichen Charakter, den Pinken Ranger. Ihr Poweranzug hat ein Kleidchen. Der gelbe Ranger, der bei den Power Rangers das Mädchen Trini ist, wird im Original Original gespielt von einem Mann. Einem recht schlanken Mann, aus dem man dann, wenn man da das Kostüm über dem Körper hat, einfach für die amerikanische Version eine Frau gemacht hat.
Weil es bei der weiblichen Zielgruppe der Kinder gut ankam, dass gleich zwei Mädchen den Leuten in die Ärsche getreten haben.
Aber das ist der Grund, warum beim gelben Ranger das Kleidchen fehlt.
Und ein Twitter-User, Ex-User, Kacke am Hoden-User namens Martian Ranger hat mal eine Tabelle gepostet mit dem Vergleich, wieso das Verhältnis ist von amerikanischen zu japanischen Bildmaterial. Und in einer 19- bis 20-minütigen Folge in der ersten Staffel ist im Durchschnitt 7 Minuten recyceltes Material. Das heißt, für eine Folge mussten sie dann nur circa 12 Minuten an Story selber drehen. Das ist der Durchschnitt, ja? Gibt auch Folgen, wo mehr recycelt wurde. Und wenn man das als Kind guckt, fällt dieser qualitative Unterschied vielleicht nicht so direkt auf. Aber es hat schon was im Gehirn ausgelöst. Man hat ganz cleanes Bildmaterial von der amerikanischen Saftbar, hell ausgeleuchtet für die optimistische Kindersendungsstimmung. Und dann kommt der Kampf mit Megazord und Rita Repulsa macht ihren bösen, fiesen Plan, weil sie böse ist. Und sie bleibt doch böse.
Plötzlich hat das Bild mehr Rauschen, alles ist irgendwie körniger und es ist dramatischer belichtet mit mehr Dunkelheit. Und ich will das nicht schlecht reden, ja, weil bei mir als Kind schon unterschwellig durch diese Bildveränderung eine freudige Aufregung gekommen ist.
Oh yeah, der Kontrast ist viel höher, jetzt geht die Action los.
Die ganze Megazord-Action musste nicht selber gedreht werden, aber trotzdem gab es einen sehr straffen Drehplan und die jungen Schauspieler hatten keine Ahnung, was jetzt dieses Super Sentai Jurenja sein soll. Keiner hat das japanische Original gesehen, was zu Verwirrung geführt hat, was jetzt eigentlich gedreht wird. Sie waren einfach nur froh, Arbeit zu haben, haben dabei aber nicht so auf ihre Verträge geachtet. Millionen ist durch Merchandise-Verkäufe reingekommen und davon haben sie nichts gesehen. Absolut keine Tantiemen und trotz immensen Bekanntheitsgrad, der immer weiter anstieg, gab es keine Kompensation. Die jungen Schauspieler mussten dazu ihre Stunts selber machen und selbst die Stuntmen, die es gab, wurden schlecht behandelt. Audrey Dubois, die ursprünglich gecastet wurde für den gelben Ranger, hat quasi mit ansehen müssen beim Dreh für die erste Pilotfolge, wie einer der grauen Bösewichte in Spandexanzug mit Gruselmaske über dem Kopf in der Wüste, wo sie gekämpft haben, an einem Hitzeschlag kollabiert ist. Es war über 40 Grad heiß und anstatt alles anzuhalten und dem zu helfen, scheiße, der klappt uns hier zusammen, wurde einfach der nächste unglückliche Stuntman in den noch schweißnassen alten Anzug gesteckt, damit sie die Szene weiterdrehen konnten, während der andere zusammengebrochen ist und dann in Unterwäsche im Dreck liegen gelassen wurde. Im Prinzip durften sie die Schauspieler vertraglich zu Tode arbeiten. Und weil sie gesagt hat, hey, das möchte ich nicht, ich möchte gerne einen neuen Vertrag, in dem ich nicht am Ende sterbe, ist Folgendes passiert. Jetzt dürft ihr mitraten, was ist passiert. Sie wurde, Antwort A, ernst genommen und man hat neue Verträge ausgearbeitet und sich ganz doll entschuldigt und versprochen, das nie wieder zu machen. Antwort B, von einem Tentakelmonster gefressen. Oder Antwort C, sofort gefeuert und die Verträge blieben weiterhin beschissen. Finale Antwort einloggen. Antwort C ist richtig, sie wurde gefeuert und ersetzt durch die Schauspielerin Tui Trang,
die wiederum in Staffel 2 gefeuert wurde.
Sie hatte einen Unfall bei einem Stunt, den sie natürlich selber machen musste. Sie hat sich das Bein verletzt, sodass sie danach nicht mehr Kampfszenen drehen konnte und selbst bei Szenen in der Saftbar macht sie kaum noch mit. In der Folge Der Monsterkäfer sieht man sogar, dass sie eine orthopädische Beinschiene trägt. Es wird nicht gesagt, warum und sie konnte eigentlich nur noch im Sitzen mitmachen. Das war aber nicht der Grund, warum sie gefeuert wurde. Tui Trang alias der gelbe Ranger, Austin St. John alias der rote Ranger und Walter Jones alias der schwarze Ranger haben sich gedacht, wäre schön, wenn wir ein bisschen besser behandelt und nicht ausgenutzt werden und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld kriegen.
Sie wurden gefeuert
und neu gecastet. Und zwar so schnell, dass selbst die Editoren der Serie im Schnittraum gar nicht hinterhergekommen sind und ordentlich getrickst werden musste, damit die Zuschauer nicht merken, dass die Hälfte vom Hauptcast nicht mehr da war. Und ganz besonders dreist war diese Trickserei in der Doppelfolge mit dem bedeutsamen Titel Die neuen Ranger. Der rote und der schwarze und der gelbe Ranger sind da zwar noch vorgekommen, aber die Schauspieler waren zu dem Zeitpunkt des Drehs schon weg. Und darin gab es den fadenscheinigen Plot, dass drei Teenager für die Weltfriedenskonferenz in der Schweiz ausgelost wurden. Ihr wisst schon, die Weltfriedenskonferenz in der Schweiz, wo Jugendliche sich treffen, um Lösungen für den Weltfrieden zu diskutieren. Kennt man, ne? Passiert so oft. Und ausgerechnet Jason, Trini und Zachi sind die glücklichen Gewinner. Und sie werden nur kurz als Standbild in einer Fernsehreportage eingeblendet und sind irgendwie gar nicht in der Saftbar bei ihren Freunden, die sich die Reportage auf dem winzigen Röhrenfernseher von Ernie angucken. Und Kimberly sagt, ach so, die sind im Park Fahrradfahren. Vielleicht sollten wir denen das mal sagen, dass sie ausgewählt wurden. Und daraufhin folgt eine von Sonnenschein extrem überbeleuchtete Szene, wo man nur die Schattenumrisse der Figuren sieht, die offensichtlich von völlig anderen Schauspieler-Stand-ins gespielt wurden und dann fröhlich, hey, ja, toll, Schweiz, Gesten machen und sich gegenseitig High-Fives geben. Harter Schnitt zu Lord Zedd. Er hat einen bösen, fiesen Plan, weil er weiß, 3 der Power Rangers fehlen ab jetzt. Keine Ahnung, er hat das auch im Fernsehen gesehen. Es ist der perfekte Moment anzugreifen. Fun Fact. Lord Zedd ist übrigens der erste Power Rangers Bösewicht, der nicht ursprünglich im japanischen Super Sentai Franchise vorgekommen ist. Das ist eine Kreation allein für die amerikanische Power Rangers Serie. Man wollte einen gruseligen, weniger mythischen Charakter als Rita Repulsa haben. Und deswegen wurde dieser hautlose Muskelprotz mit entblößtem Gehirn entwickelt. Sein Auftreten wurde dann aber gemischt mit den Roboterkämpfen aus der Super Sentai Serie. Dann wieder Schnitt zurück zu den Power Rangers. Sie sind in der Kommandozentrale bei Zordon. Dabei sind Tommy, Kimberly und Billy auf der einen Seite. Und hui, da sind ja Jason, Trini und Zachi mit Gesicht zu sehen. Mensch, wie geht das denn, wenn die Schauspieler gar nicht beim Dreh dabei waren? Das Bildmaterial wurde einfach ganz Power Rangers typisch recycelt. Diese Szene kam in einer völlig anderen Folge schon mal vor und sie haben es einfach wieder benutzt. Besonders zu erkennen ist es daran, dass Tommy, der eigentlich zu diesem Zeitpunkt der Serie schon der weiße Ranger ist und auch privat weiße Sachen trägt, hier plötzlich wieder grüne Sachen anhat, weil er in der vorherigen Folge noch der grüne Ranger war. Neu gefilmt wurden dann nur die Szenen mit Tommy, Kimberly und Billy auf der einen Seite, die dann kurz handlungsrelevante Sachen erzählen. Oh Mensch, Friedenskonferenz, yay. Dann gibt's einen Schnitt auf die recycelten alten Aufnahmen von den drei anderen Schauspielern, die nur so abgehackt nickend drauf reagieren oder überrascht die Arme verschränken. Und sie kriegen von Zordon erklärt, ja, der Lord Zedd macht wieder so ein riesen Monster, furchtbares Drachenwesen. Das wird er wahrscheinlich zur Erde schicken, während die Hälfte der Hauptcharakter fehlen. Ich meine, während die anderen Power Rangers nicht erreichbar in der Schweiz sind. Aber keine Sorge, hier, ich habe so einen neuen Schutzpanzer, Zord-Roboter für euch, der hilft euch, ist so eine Schildkröte. Cool, sagen Tommy, Kimberly und Billy ganz fasziniert, obwohl sie diese Schildkröte schon 2 Folgen vorher in der Episode Besuch aus anderer Welt gesehen haben. Es ist mal wieder recyceltes Bildmaterial. Und im Hintergrund sieht man so Jason und Zachi aus dem Bild gehen. Ganz merkwürdig von hinten über die Schulter gefilmt, damit man das Gesicht nicht sieht, weil es eindeutig Ersatzschauspieler sind, die nur ihre Klamotten tragen. Und im Anschluss gibt's dann wieder so einen recycelten Arme verschränkt Reaction-Shot von ihnen aus einer anderen Folge. Und es stellt sich raus, weil Jason, Trini und Zachi ja zur Friedenskonferenz müssen, was halt super wichtig für den Weltfrieden ist, wird das die letzte Mission der Power Rangers sein. In dieser Konstellation. Die Power muss mit gewaltiger Energie übertragen werden auf andere Ranger und das geht nur mit dem Schwert des Lichts, was auf einem anderen Planeten ist. Und da fliegen sie dann mal eben hin. Das können sie anscheinend in dieser Folge. Aus der Schweiz mal eben zurückkommen, um die Welt zu retten. Nee, das geht nicht. Aber zu einem anderen Planeten fliegen, das ist okay, das geht. Der böse Lord Zedd folgt ihnen aber, will das Schwert zerstören. Die Power Rangers kommen auf dem anderen Planeten an, die Story ist wieder typisch wirr. Aber ab hier sehen wir die Ranger nur noch maskiert. Ohne irgendwelche Gesichter zu zeigen, damit keiner merkt, dass die Schauspieler gar nicht mehr da sind. Währenddessen wird gezeigt, was auf der Erde in der Highschool abgeht. Es sind ein paar random Nebencharakter zu sehen. Und sie haben komischerweise rote, schwarze und gelbe Sachen an. Ach du heiliges Foreshadowing! Und sie haben sogar Schulmappen in Rot, Gelb und Schwarz. Das sind Rocky, Adam und Aisha. Sie sind neu an der Schule, wie sie sich gegenseitig erzählen. Und während alle anderen Kids in der Schule einer Einschläferungsmaschine von Lord Zedd zum Opfer fallen, werden ganz zufällig sie drei von Zordon ausgewählt und in die Kommandozentrale geholt. Dane sagt, ja, die Power Rangers brauchen eure Hilfe, ihr müsst aushelfen. Dann werden sie wieder zurückgeschickt und prompt müssen sie im Park gegen unterbezahlte Stuntmen in grauen Spandex-Anzügen kämpfen. Und dann spielen die random Nebencharakter-Kids so gut Fußball, dass sie mit dem unfassbar powervoll gekickten Ball die Einschläferungsmaschine zerstören. Wow, die sind so cool. Definitiv viel cooler als die Power Rangers, die geradezu geilen Metal-Gitarren-Geschredder gegen gigantische Riesenroboter-Drachen, die Planeten zerstören wollen, kämpfen. Mann, ich wünschte, ich könnte in den nächsten Folgen noch mehr von diesen random Nebencharakter-Teenagern sehen. Aber erstmal geht's zurück zu den Power Rangers. Die sind natürlich die ganze Zeit maskiert und schaffen es, das Schwert des Lichts zu bekommen. Aber Lord Zedd drückt den großen, roten, gefährlichen Button in seinem Todeskiller-Drachen-Robo. Und dann sehen wir im recycelten Bildmaterial der Super Sentai-Serie, wie in einer gewaltigen Explosion der ganze Planet zerstört wird. Macht nichts, ist ja gar nicht die Erde. Die Power Rangers werden von Zordon mal eben rechtzeitig, bevor sie pulverisiert werden, von diesem fernen Planeten zurück zur Erde in die Kommandozentrale geholt. Innerhalb von Sekunden. Und ich wiederhole nochmal, sie machen diese ganze Scheiße, das Schwert des Lichts für den Powertransfer von einem, keine Ahnung, Millionen Lichtjahre entfernten Planeten holen, weil die Schweiz so weit weg ist, dass Jason, Trini und Zachi ihrer Aufgabe als Power Rangers nicht mehr nachkommen können. Ja, nee, kann ich verstehen. Also kommt halt auch drauf an, wo die Friedenskonferenz in der Schweiz ist, ne? Zürich oder Basel? Das ist schon ein Unterschied und eine ordentliche Strecke dazwischen. Erleichtert, dass sie wieder in der Kommandozentrale sind, nehmen Billy, Tommy und Kimberly erstmal ihre Helme ab. Und dann sieht man doch tatsächlich auch noch Trini ohne Helm. Allerdings nur von hinten. Während sie mit Zordon spricht, sieht man leider ihr Gesicht nicht, sondern nur so ein Wangenknochen von irgendeinem Stand-in-Schauspieler. Der Rest ist von langen Haaren bedeckt. Und sie sagt besorgt, oh nein, wenn die Erde bedroht wird, dann können wir jetzt ja gar nicht zur Friedenskonferenz, um damit nochmal so eben handlungsrelevante Infos rauszuknallen. Dann gibt's aber einen Schnitt und die echte Schauspielerin, Tui Trang, ist zu sehen. Und es ist nicht nur so ein random reingeschnittener Reaction-Shot, sondern sie sagt sogar etwas. Gibt es noch eine Chance? Beziehungsweise auf Englisch,
there has to be another way.
Wow, haben sie die Schauspielerin doch nochmal rangeholt, um ihr einen Stundenlohn-Paycheck für diesen einen Satz zu geben? Nein! Genau diesen Satz hat sie schon mal gesagt, und zwar in der Folge Das Geheimnis der Venusinsel. Da war sie besorgt, dass Tommy seine Kräfte verliert.
There has to be another way.
Es ist recycelt! Und es geht immer so weiter. Jegliche Aufnahmen der drei Schauspieler, die fehlen, sind wiederverwendet worden von anderen Folgen. Und die Power-Übertragung zu den Nebencharakter-Kids findet schließlich statt, und selbstverständlich müssen für diesen feierlichen Anlass alle wieder ihre Helme aufsetzen. Danke, Jason, Trini und Zachi, für eure Dienste. Jetzt ist die Power bei den anderen, aber im Herzen bleibt ihr immer Power Ranger. Okay, mach's gut. Piu! Und sie werden mit einem Lichtblitz aus der Kommandozentrale geschossen. Was für ein herzergreifender Abgang. Dann wird wieder ein bisschen gekämpft, recyceltes Bildmaterial aus der Super Sentai-Serie, riesige Kampfmaschinen, alles beim Alten. Aber am besten ist das Ende der Folge. Und zwar konnte man ja nicht drehen, wie Jason, Trini und Zachi sich in der Schule von ihren Freunden verabschieden. Nein, man hat es anders gelöst. Wir sehen auf einem verzerrten Fernsehbildschirm in der Kommandozentrale zu, wie ein Taxi auf einer Straße entlang fährt. Und dann wie irgendwer in roten, schwarzen und gelben Klamotten weit, weit entfernt, verschwommen, verzerrt, von hinten gefilmt, aus diesem Taxi aussteigt. Und Kimberly winkt dem Bildschirm zu. Ah, guck mal, mach's gut, beste Freunde, die gerade auf dem Weg zum Flughafen sind. Hoffentlich schicken sie uns eine Karte. Und das war's. Ein Taxi in weiter Ferne, aus dem jemand aussteigt. Das ist das letzte Bild von Jason, Trini und Zachi. Was für ein emotionaler Abschied, was für eine dämliche Folge, was für eine Ausbeutung an Schauspielern und was für eine Verarsche am Zuschauer. Aber das muss man der Serie lassen. Es ist ein Meisterwerk an Schnitttechnik. Da muss man einfach mal den Hut ziehen vor den Drehbuchautoren und den Leuten im Schnittraum. Holy shit! Die Kämpfe der Power Rangers gegen die Mechas und der Riesenroboter Drache, der den Planeten zerstört, ist Bildmaterial aus 5 verschiedenen Folgen der Serie Gosei Sentai Die Ranger, was schon die 17. Super Sentai-Serie ist. Dazu gibt's dann die amerikanischen Aufnahmen von Lord Zedd, damit das Ganze irgendwie einen Zusammenhang bekommt. Allein der Gedanke daran, du hast jetzt die japanische Originalserie, die du sichten und irgendwie als Actionplot zusammenschnibbeln musst. Zusätzlich dazu muss dann noch aus den alten, schon gedrehten Power Rangers-Folgen irgendwie Material zusammengepfuscht werden, damit das in die Story passt, weil die Hauptdarsteller fehlen. Und dann musst du noch versuchen, die drei übrigen und die drei anderen Rando-Nebendarsteller irgendwie in eine zusammenhängende Handlung einzuweben. Irgendwer hat da im Schnittraum gesessen und hart gelitten, um die Show am Laufen zu halten, um die Illusion für die kindlichen Zuschauer zu bewahren. Und da kann ich nur Mikito el Sombrero sagen. Aber das alles ist nur passiert, weil man den Schauspielern keine vernünftigen Verträge gegönnt hat. Das Traurige ist, das ist das letzte Mal, dass wir Tui Trang als gelben Power Ranger sehen. Die anderen Schauspieler hatten später hier und da noch ein paar Gastauftritte in der Serie, aber sie ist leider 2001 bei einem Autounfall gestorben. Nach und nach haben alle Original Darsteller die Serie verlassen. Amy Jo Johnson alias der Pink Ranger ist dabei noch gut weggekommen. Sie wurde nicht gefeuert, sondern hat vorher Bescheid gesagt, sie möchte aufhören. Und so konnte man das in die Story einbauen. Der letzte vom Originalcast war David Yost alias der blaue und schlaue Ranger. Bis zur ersten Staffel der neuen Serie Power Rangers Zeo hat er noch durchgehalten. Aber eines Tages in der Mittagspause nach dem Dreh ist er einfach vom Set abgehauen und nicht wiedergekommen. Und zwar, weil ihn jemand einmal zu oft Schwuchtel genannt hat. Er ist schwul und hat konstant Homophobie und Belästigung am Set erlebt, durch die Crew, die Regisseure, die Autoren, sogar Produzenten. Es wurden hinter seinem Rücken Meetings abgehalten mit den anderen Darstellern, um über seine Sexualität zu diskutieren. Und ihm wurde das Gefühl gegeben, ja, weil er schwul ist, kann er kein Superheld sein. Und da dachte er sich, wenn ich hier weiterarbeiten muss, weiß ich nicht, ob ich noch weiterleben will. Zu seinem eigenen mentalen Wohl und um diesen Suizidgedanken zu entgehen, ist er dann einfach abgehauen. Er wurde prompt gefeuert und auch von ihm wurde dann noch für die übrigen Folgen vorher gefilmtes Material recycelt, um das Verschwinden des Schauspielers zu kaschieren. Und das Beste ist ja, wie das Austauschen der Figur vom blauen Ranger in der Story gelöst wurde. In der Folge Kampf der zwei Welten spielt irgendein anderer Schauspieler ihn. Ja, ich bin mit dem Fluch belegt worden, deswegen bin ich jetzt älter und sehe ganz anders aus. Und dann am Ende hat er quasi eine Sprachnachricht, eine Abschiedsnachricht an alle aufgenommen, von irgendeinem anderen Schauspieler eingesprochen, mit der fadenscheinigen Erklärung, ah ja, meine Stimme klingt übrigens anders, weil das Signal verzerrt ist. Ich bin übrigens auf einem anderen Planeten und ich bleib da erstmal, um mich zu erholen. Du, nach dem Spektakel von Die neuen Ranger haben sich die Schnittleute bestimmt gedacht, nee, scheiß drauf. Wie sollen wir das alles zusammenschneiden, damit das Sinn ergibt? Scheiß drauf. Billy ist zu einem anderen Planeten geflogen. Das ist die Erklärung. Das war's. Feierabend.
Wunderbar. Zwei ganz besondere Figuren, die von Anfang an dabei waren, habe ich aber noch gar nicht erwähnt. Nämlich die für mich wahren Helden der Serie. Neben den ganzen Monsterkämpfen, die die Power Rangers so ertragen müssen, haben sie in den Szenen, wo sie in der Schule oder in der Saftbar abhängen, auch noch menschliche Widersacher zu bekämpfen. Farkas Bulkmeier und Eugene Skullovich. Bulk und Skull sind ihre Spitznamen, auf Deutsch übersetzt Masse und Totenkopf. Es klingt brutal, aber sie sind das Gegenteil. Sie sind jugendliche Fieslinge, Mobber, Bullies. Bulk ist so ein massiger Typ, der immer Ärger will, er will sich immer kloppen. Er benimmt sich dabei aber sehr tollpatschig und ist auch irgendwie niedlich und sein Auftreten wird immer untermalt von lustigen Soundeffekten. Und Bulks bester Kumpel und auch Bösewicht ist Skull. So ein hyperaktiver, dünner Kerl, der alles gut findet, was Bulk macht und ihn immer bestätigt in allen Belangen. Ist mega crazy und wuselt immer um ihn rum. Und oh mein Gott, sie haben die besten Outfits der Serie. Ich habe mich jede Folge gefreut, sie zu sehen und mich gefragt, was sie diesmal wo anhaben. Schicke Halstücher oder spiky Nietenhalsband, zerrissene Regenbogen-Jeansweste oder ein verdammt schönes Lederjäckchen, Junge. Ah, was für Divas. Stilikonen. Zur Highschool-Zeit sind sie Bullies und nach ihrem Abschluss werden sie Polizisten. Wegen der Uniformen. Mhm. Sie provozieren die Protagonisten die ganze Zeit und wollen unbedingt rausfinden, wer diese Power Rangers sind. Ich schipp die beiden so hart. Es ist unerträglich. In meinen Augen sind die 100% miteinander zusammen und haben so einen kleinen Erniedrigungsfetisch. So, was können wir heute machen, was richtig peinlich ist? Mit welcher Spaghetti-Soße oder Milchshake oder Hotdog-Senf können wir uns diesmal so richtig einsauen? In fast jeder Folge werden sie mit irgendwas bekleckert. Selbst in der furchtbaren Die neuen Ranger-Folge kommen sie vor. Sie denken schon, sie sind die Glücklichen, die zur Friedenskonferenz in die Schweiz geschickt werden. Haben sich schon als Schweizer verkleidet und lecken an Schweizer Schokolade, die sie sich dann gegenseitig in den Mund schieben. Und diese beiden sind die am meisten wiederkehrenden Charakter in Power Rangers. Die Hauptdarsteller wurden ausgewechselt wie Unterwäsche, aber diese beiden Nebendarsteller sind geblieben und ihre Figuren machen auch am meisten Charakterentwicklung durch. Sie beginnen als blöde Schulfieslinge, aber gegen Ende der Serie Power Rangers in Space werden sie recht selbstlos und sind bereit, sich zum Wohle des Planeten Erde aufzuopfern. Gespielt werden sie von Jason Navi und Paul Schrier und das sind beides klassisch trainierte Shakespeare-Schauspieler. Die haben nebenbei im Theater Hamlet gespielt. Und ich liebe einfach jeden Moment, in dem sie vorkommen. Es ist lange her, dass ich die Power Rangers als Kind gesehen habe, aber mir wurde jetzt klar, oh, überdurchschnittlich gut aussehende, talentierte Highschool-Kids, das ist ja toll. Damit identifiziere ich mich irgendwie nicht. Bulk und Skull sind die Außenseiter. Das sind dumme Loser-Typen. Und manche Kinder, so wie ich auch damals, haben sich eher darin gesehen. Ich mochte zwar Dinosaurier, aber keinen Gymnastiksport. Und in meinen Augen waren die Power Rangers-Kids immer voll cool, aber zu cool. Ich werde niemals so cool sein. Und Bulk und Skull waren halt diese beiden lustigen Volltrottel, aber haben auch wie die Power Rangers immer zusammengehalten. Und dadurch haben sie auch ein wichtiges Bild von Freundschaft dargestellt, eben weil sie so kaputt waren. Manchmal ist man eben nicht gut in Sport oder super schlau oder super schön oder hat einen Dinosaurier-Kampfroboter. Das ist okay. Dafür hat man unfassbar guten Modegeschmack und seinen besten Kumpel, der genauso dumm ist wie man selbst, mit dem man allen möglichen Quatsch zusammen machen kann. Fun Fact, die beiden Schauspieler mussten sich jahrelang eine Umkleidekabine am Set teilen. Und weil das Kostümdepartement quasi jede Woche ein neues Kostüm rausknallen musste unter enormem Stress, waren ihre fantastischen Outfits teilweise nicht fertig genäht. Die waren dann nur mit Nadeln zusammengehalten, die dann in ihre Haut gestochen haben, wann immer sie ihre Slapstick-Hinfallmomente hatten. Also irgendwie sind alle Leute, die in dieser Serie mitgearbeitet haben, von vorne bis hinten ausgenutzt worden, während gewisse andere Leute Millionen verdient haben. Natürlich alles rechtens und vertraglich abgesichert, aber Mann, ich reg mich halt auf. Es hätte so cool sein können. Apropos hätte cool sein können, es gibt ja noch Power Rangers Filme namens Power Rangers, der Film. Von 1995, das soll so der Übergang von Mighty Morphin Power Rangers zu Power Rangers Zeo sein, aber da die Hälfte vom Hauptcast fehlt, ist er eher semi-prächtig. Dann gab es 2017 einen Film namens Power Rangers, so als Reboot-Versuch, um dann nochmal so einen richtig geilen Action-Hit in die Kinos zu bringen. Das sollte eigentlich eine ganze Filmreihe werden, um das Franchise nochmal aufleben zu lassen und ja, merkst du selber, ne? Hat nicht geklappt. Es blieb bei diesem einen Film. Obwohl so random Brian
Cranston alias Walter White von Breaking Bad dabei ist? What the fuck? Und dann gab's 2023 einen Netflix-Film, Power Rangers Once and Always, um das 30-jährige Jubiläum zu feiern. Und der ist so blöd, dass er wieder gut ist. Den kannst du eigentlich keinem zeigen. Ich habe ihn alleine in meinem Zimmer geguckt, mir war's peinlich. Ich habe gehofft, mich sieht keiner durchs Fenster. Aber ich habe trotzdem irgendwie gegrinst, weil es genauso gefilmt wurde wie die erste Staffel. Mit genau den gleichen Spandex-Kostümen. Du siehst den Reißverschluss hinten. Der blaue und der schwarze Ranger vom Originalcast sind wieder dabei und in meinen Augen verheiratet und kümmern sich so ein bisschen um die Tochter vom gelben Ranger. Rita Repulsa ist zurück als Roboter mit ihren Bohrer-Kegeltitten. Bulk und Skull kommen auch vor, zumindest auf einem Plakat. Nach 30 Jahren sind sie immer noch unzertrennlich und haben einen Lebensmittelgroßhandel zusammen aufgemacht. Oh. Und ich kann es nur jemandem ans Herz legen, guckt euch ein paar Folgen von der alten Serie an, so 5 reichen, dann habt ihr eigentlich alles gesehen. Und dann diesen Film. Der ist auch nur eine Stunde lang, kann man sich mal geben. Angeblich haben die Dreharbeiten auch nur 12 Tage gedauert. Ron Wasserman haben sie wieder rangeholt, um den Soundtrack zu machen. Diesmal hatten alle vernünftige Verträge. Und ich habe auch eine kleine Träne am Ende im Auge gehabt. Wie gesagt, der Film ist nicht gut, aber ich habe das Herz gespürt. Und ich hoffe, ihr auch. Mensch, jetzt muss ich mal eben Funk fragen, ob mein Vertrag verlängert wird und ich vielleicht aufgrund meines steigenden Bekanntheitsgrades eine Gehaltserhöhung kriege.
Es gibt wohl eine Mikrofon-Fehlfunktion und meine Stimmbänder sind wohl etwas überreizt. Tja, ich muss dann auch mich verabschieden und zu einem anderen Planeten fliegen. Aber im Herzen bin ich natürlich immer noch eure Telekalli. Die echte, richtige Kalli.
Piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu.
Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk und Radio Bremen im Auftrag von Funk.
Und hier sind Outtakes, hat er noch vergessen zu sagen.
Und dann kommt der Kampf mit Megazord und Rita Repulsa macht ihren Biesen... ihren Biesenfösenplan? Fösenbiesenplan? Bösenfiesenplan. Ja, genau. Denn in diesen Serien wird der Kampf als einzige Konfliktlösung dargestellt und das ist gewaltverherrlichend und schlecht für Kinder.
Die böse Hexe Rita schmeißt dann ihren Space-Stauberstab.
Oh mein Gott. Wow. Es ist lange her, dass ich Stauberstab gesagt habe. Damn.
So, Freunde, jetzt mal kurz alle zusammenreißen. Ich habe hier einen Podcast. Brauche ein Logo, alles drum und dran. Hat jemand schon mal einen Vorschlag für einen Anstrich?
Rot. Ja, du musst gleichzeitig...
Ja, kannst du nicht 3, 2, 1 sagen?
Arschlöcher, wirklich.
Ich dachte sofort. Das klappt ja mega. Warte, sagst du 3, 2, 1?
Ich sag jetzt 3, 2, 1.
Okay.
Tom, bei dir passt auch alles?
Oberbeleuchter, BeleuchterInnen drumherum, alle über Funk.
Ach, das läuft über Funk. Können wir ja schon mal mit dem Trailer starten, wa? Na gut. 3, 2, 1. Moin, mein Name ist...
Entschuldigung, hören wir noch mal kurz das Licht? Das scheiße hier gerade.
Hä, wofür brauchen wir jetzt Licht? Ist doch nur ein Audio-Trailer. Egal. Mein Name ist Henk und in meinem Videopodcast Henkes Corner bekommt ihr spannende Geschichten mit unterschiedlichen bekannten Gesichtern aus der Internetpopkultur.
Also, guck mal, das finde ich ein bisschen respektvoll.
Und dich geht's doch gar nicht.
Warte mal.
Dich geht's doch
gar nicht. Warte mal. Nico. Ja, ja, aber das Tobi, das ist mein Freund. Ja, warum lachst du jetzt bei ihm?
Er ist auch unser Freund.
Ich lache mit ihm. Ob YouTuber, TikToker, Streamer oder Musiker.
Sie haben sich dann angefangen, so ein bisschen Sorgen zu machen, als es dann halt echt viel Geld wurde und ob das halt alles so legal ist und ob das alles so in Ordnung ist.
Bei diesem Podcast ist alles und für jeden etwas dabei. Jeden Mittwoch neu auf allen Podcast-Plattformen und in den ARD-ZDF-Mediatheken.
Ich glaube, ich hab da, glaube ich, Schulden oder so.
Nein! Nein! Und wir laden dich ein! Ich halte euch den Campingstuhl frei und freue mich auf euch. Bis bald in der Corner.